das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Herzlich willkommen zum Wochenausklang. Der Iran erklärt die Straße von Hormuz für geschlossen, Durchfahrt verboten. US-Präsident Trump hingegen behauptet, der so wichtige Handelsweg sei für die Schifffahrt offen. Sich auf die widersprüchlichen Aussagen einen Reim zu machen, es fällt schwer. Etwas klarer scheint von dem Abkommen, auf das sich Washington und Teheran Mitte Juni geeinigt hatten und das den Weg zu einem dauerhaften Frieden ebnen sollte, ist wohl nicht mehr viel übrig. Die US-Armee hat in der vergangenen Nacht nach eigenen Angaben etwa 140 Ziele in Iran angegriffen. Teheran reagierte mit Attacken in mehreren Golfstaaten. Gabriele Dunkel zur aktuellen Situation, die alles andere als übersichtlich ist.
Die Straße von Hormuz, geht es nach den Iranern, haben sie die volle Kontrolle über die Schifffahrt durch die Meerenge. Wer ohne Genehmigung passiert, läuft Gefahr, attackiert zu werden. Die US-Amerikaner hingegen fordern eine freie Schifffahrt, alles andere für sie ein Verstoß gegen das internationale Seerecht. Den iranischen Beschuss von Handelsschiffen beantwortet das US-Militär die dritte Nacht in Folge mit Angriffen. Diese Nacht mehr als 140 militärische Ziele, darunter nach US-Angaben iranische Raketen- und Drohnenstellungen sowie Munitionsdepots. Mindestens ein Mensch soll getötet worden sein. Weitere US-Angriffe folgen auch heute am Nachmittag. Sie haben Schiffe aus Singapur, aus Zypern und aus Panama angegriffen. Sie berufen sich auf diesen falschen Begriff der Selbstverteidigung. Was haben irgendeines dieser Länder oder diese zivilen Seeleute dem Iran getan? Gar nichts. Sie greifen ihre eigene Bevölkerung an. Sie greifen die Weltwirtschaft an. Der strategische Wert der Meerenge wird auch an den Worten Mohsen Rezais deutlich. Der Militärberater des obersten iranischen Führers Mojtaba Khamenei sagt heute, die Straße von Hormuz sei wichtiger als Dutzende Atombomben und die Islamische Republik, Iran, werde sie schützen. In der Nacht greift Iran US-Militärstützpunkte in mehreren Golfstaaten an, auch Kuwait. Hier Aufnahmen aus den sozialen Medien, die Rauch über dem Norden des Landes zeigen sollen. Die Echtheit der Bilder lässt sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Die neue Eskalation kommt für viele Iraner nicht völlig überraschend. Auf die ohnehin brüchige Waffenruhe haben sie sich nicht verlassen. Ich verurteile den Aggressor. Gleichzeitig denke ich, dass den Menschen angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage wieder etwas Ruhe und Stabilität ermöglicht werden muss. Am Ende wird es ohnehin keinen wirklichen Gewinner geben. So oder so werden die Menschen mit Sicherheit darunter leiden. Das im Juni unterzeichnete Rahmenabkommen sieht eigentlich vor, den Krieg nach 60 Tagen Verhandlungen zu beenden und die Straße von Hormuz wieder vollständig zu öffnen. Doch nach fast der Hälfte der Zeit deutet wenig darauf hin, dass der diplomatische Prozess wie vorgesehen zum Frieden führt.
Wir fragen nach bei Marion Schmickler in New York. Marion, also Trump behauptet, die Straße von Hormuz sei offen, obwohl Iran das Gegenteil erklärt hat. Was ist davon zu halten?
Solche Widersprüche haben wir schon häufiger erlebt in diesem Konflikt. Vor einem Monat zum Beispiel hat Donald Trump behauptet, die Schiffe fahren wieder in der Straße von Hormuz. Und tatsächlich waren aber die Signale aus Teheran so anders, dass die Reedereien es damals nicht riskieren wollten, ihre Schiffe loszuschicken in die Meerenge. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das diesmal genauso sein wird. Dieses Hin und Her hat auch damit zu tun, dass das Abkommen, von dem wir eben gehört haben, so vage ist, dass beide Seiten es für sich interpretieren können. Donald Trump wollte heute eigentlich gar nicht über Iran sprechen. Er hat von sich aus, was sehr ungewöhnlich ist, bei mehreren Sonntags-Politikshows angerufen und wollte über seinen Freund Lindsey Graham sprechen, den Senator, der gestern Abend plötzlich verstorben ist. Und da wurde er auch angesprochen auf Iran und hat dann behauptet, man habe sich gestern geeinigt und man sei zu einem Agreement gekommen, bei dem Iran bereit gewesen sei, alles zu tun, was die USA gefordert hätten. Aber tatsächlich gibt es dazu überhaupt keine Bestätigung aus Iran, stattdessen die Angriffe.
Du hast Lindsey Graham gerade schon angesprochen, eine überaus wichtige außenpolitische Stimme in den USA. Der Senator von South Carolina ist gestorben. Graham hatte sich von einem Kritiker Trumps zu einem Unterstützer gewandelt, war sehr für den Krieg gegen Iran. Welche Bedeutung hatte Lindsey Graham für den Kurs von Donald Trump?
Lindsey Graham war nicht nur ein enger Freund von Donald Trump, der regelmäßig mit ihm auch Golf gespielt hat. Er war einer seiner wichtigsten außenpolitischen Berater. Und er war es wohl auch, der den Impuls und die Idee hatte, Iran anzugreifen. Das haben die beiden wohl schon vor sehr langer Zeit besprochen, auch beim Golfen. Graham galt als ein Hardliner, als jemand, der sich für Militäreinsätze stark macht, der eine starke amerikanische Außenpolitik will. Und er war einer der wenigen, denen Trump zugehört hat, die auch Trump widersprechen konnten. Und mit Graham verliert Trump jetzt einer seiner wichtigsten Verbündeten im Kongress.
Marion Schmickler in New York. Vielen Dank. Es ist wieder knallheiß. Vor allem im Südwesten steigen die Temperaturen deutlich über 30 Grad. Die Region ist von den Hitzewellen besonders stark betroffen. Eine Herausforderung für die Menschen, klar. Und auch viele Städte, denn die haben, wenn die Sonne denn brennt, dem kaum was entgegenzusetzen. Viel Asphalt ist zwar autogerecht, heizt aber mittelgroße und große Städte eben noch mehr auf. Tja, lassen die sich wieder zu kühleren Oasen umbauen? Ist aufwendig, aber durchaus einen Versuch wert, wie sich in Aalen am Rand der Schwäbischen Alb gut beobachten lässt. Tim Kukral.
Es ist eine kleine Oase mitten in Aalen. Dabei sah es hier vor 2 Jahren noch so aus. Alles zubetoniert, ein Parkplatz. Erst letztes Jahr wurde die Fläche wieder freigelegt und Oberbürgermeister Brütting ließ den Fluss wieder in seinen natürlichen Zustand zurückversetzen.
Mit dem Gewässer kommt einfach auch Kühle in die Stadt. Durch die Entsiegelung gibt es mehr Flächen, wo Wasser versickern kann, wieder verdunsten kann. Und ja, es macht auch einfach Spaß, hier zu sein, sich am Wasser aufzuhalten. Kinder nehmen den Spielplatz sehr gut an. Es ist ein neues Stück Stadt entstanden.
Die Fläche ist Teil eines neuen Konzepts für die Aalener Innenstadt. Direkt daneben eine Baustelle. Zuvor war hier eine Straße, eine Schneise quer durch Aalen. Die wird jetzt verkleinert von 4 auf 2 Spuren. Der Umbau kostet insgesamt 6,6 Millionen Euro, bezahlt von der Stadt mit Zuschüssen von Bund und Land. Auch in den Schulen ist die Hitze ein Problem. Beispiel Schubert-Gymnasium. Der mehr als 100 Jahre alte Bau hat Charme, aber auch viele Nachteile. Im Winter ist es darin kalt, im Sommer heiß. Nebenan, in einem Neubau für den Unterricht in Mathematik und Naturwissenschaften, ist das ganz anders.
Guten Morgen.
Mathe, 6. Stunde. Auch wenn draußen 35 Grad sind, hier drinnen ist es immer schön kühl, 23 Grad.
Hier ist echt angenehm zum Lernen. Im anderen Gebäude ist es wirklich anstrengend. Man schwitzt, man hat eigentlich gar keine Lust, aber hier geht es auf jeden Fall sehr viel besser.
Es ist kühler und ich finde, dadurch kann man sich auch mehr konzentrieren.
Die Kühlung funktioniert ganz ohne Klimaanlage, durch eine klimagerechte Bauweise. Über Lüftungsschlitze wird kühle Luft aus der Erde in das Gebäude geleitet. Und auf der Südseite sorgen ein Dachvorsprung und Bäume dafür, dass nicht zu viel Sonne durchs Fenster einstrahlt. Je mehr Natur, desto besser kann die Stadt sich bei Hitze abkühlen. Trotzdem, auf Straßen und Gehwege kann auch Aalen nicht verzichten. Für die setzt Oberbürgermeister Brütting hier auf ein spezielles Betonpflaster.
Das ist ein sogenannter Klimastein, der speichert das Wasser, wenn es regnet, und hilft über die Verdunstung dann eben auch die Stadt abzukühlen und puffert auch das Regenwasser.
Weniger Überschwemmung bei Starkregen, angenehmere Temperaturen im Sommer. Auf ein paar Quadratmetern in Aalen ist das schon spürbar. Doch bis die ganze Stadt für die Hitze gerüstet ist, ist es noch ein weiter Weg.
Bei den hohen Temperaturen wird bekanntlich leichtes Essen empfohlen, viel Gemüse, vielleicht mal ein Eis. Was aber, wenn im eigenen Kühlschrank sowas nicht zu haben und an einem Sonntag wie heute ja auch nicht so schnell zu bekommen ist. In New York ist das überhaupt kein Problem. Da haben die meisten Geschäfte auch sonntags ganz regulär geöffnet und nicht nur Supermärkte, sondern oft ganze Shoppingzentren. Die Bundesregierung will es nun hierzulande ermöglichen, dass Bäckereien sonntags länger öffnen dürfen. Und prompt stehen auch einige aus weiteren Branchen bereit, sonntags ihre Ladentüren aufzuschließen. Fabian Siegel und Tobias Feist.
Schick ist ihr Motto. Magali Steidle betreibt seit fast 9 Jahren eine kleine Boutique in der Stuttgarter Innenstadt. Die Halbfranzösin kann sich gut vorstellen, auch sonntags zu öffnen. In Paris gehöre Shoppen in einigen Vierteln längst zum Sonntagszeitvertreib.
Es sollte so eine Freiheit sein, dass sich das jeder selbst aussuchen darf. Natürlich auch in einem anderen Viertel würde man vielleicht sagen, es macht gar keinen Sinn. Meine Kundschaft tickt anders, deswegen lasse ich lieber zu. Aber das müsste jeder für sich selbst entscheiden können. Das wäre schon mal irgendwie ein Fortschritt.
Die Bundesregierung hatte angekündigt, dass Bäckereien und Bibliotheken sonntags länger öffnen dürfen sollen. Der Handelsverband will deshalb die Diskussion um Öffnungszeiten in Innenstädten wieder führen. Schließlich hätte man auch gerne was ab vom Sonntagskuchen.
Wir sehen deutlich, dass Einkaufen auch Freizeiterlebnis ist. Es hat sich vieles verändert. Übrigens am Sonntag wird am meisten im Internet eingekauft. Aber viele Familien gehen auch gerne in eine attraktive Innenstadt mit der gesamten Familie zum Shoppen.
Hier kommt die Idee des Handelsverbandes ganz schlecht an. In Karlsruhe hat Verdi gestern zum Protest gegen Reformen der Bundesregierung aufgerufen. Schon mehrfach hat die Gewerkschaft erfolgreich gegen verkaufsoffene Sonntage geklagt.
Als Verdi sehen wir einfach, im Handel arbeiten unglaublich viele Frauen. Von denen wird gesellschaftlich so sehr viel Flexibilität abverlangt. Und wir sehen auch nicht, dass es wirtschaftlich für die Unternehmen irgendwas bringen wird, wenn es einen zusätzlichen Tag gibt in der Woche, an dem die Menschen eine Jeans kaufen können.
Am siebten Tage sollst du ruhen oder doch Klamotten und vieles mehr kaufen? Ein Ziel ist, die sonntags meist toten Innenstädte zu beleben. Aber genau das ist in Stuttgart umstritten.
Finde ich nicht gut.
Warum?
Also die Leute brauchen einfach mal eine Freiheit und brauchen nicht die ganze Zeit irgendwo rumstande und schaffen.
Nimmt man jetzt den Menschen ihren Sonntag weg? Das ist ja auch irgendwo die deutsche Kultur dann am Ende des Tages, aber an sich wäre es nicht schlecht, finde ich.
Ich würde trotzdem einkaufen, aber grundsätzlich bin ich dagegen.
Magali Steidle würde es einfach mal gerne ausprobieren, ohne dabei ihre Angestellten überfordern zu wollen.
Es müsste natürlich für die planbar sein, es müsste gut bezahlt sein. Und ich würde es auch verstehen, wenn sie vielleicht sagen, nee, da hört es bei mir auf, sorry, da bin ich dann nicht dabei.
Für den Einzelhandel sind gerade keine weiteren Öffnungen geplant. Aber die Diskussion würde Steidle gerne weiterführen.
Kaum zu glauben, aber auch die größte Fußball-WM aller Zeiten neigt sich einem Ende entgegen. In einer Woche wird im Stadion von New Jersey der Weltmeister den WM-Pokal in die Höhe recken. Vier Kandidaten kommen dafür in Frage. Das erste Halbfinale bestreiten am Dienstag Frankreich und Spanien. Im zweiten treffen am Mittwoch England und Argentinien aufeinander. Der Weltmeister vieler Herzen, die rudernden Norweger mit Steuermann Erling Haaland, haben zwar gestern Abend auch Kurs auf die Runde der letzten vier genommen, mussten sich dann aber doch den Engländern geschlagen geben. Und die waren mit dem Spiel gar nicht mal so zufrieden. Bernd Schmelzer.
Es ist ein schwerer Abend für Thomas Tuchel. Es läuft nicht nach seinem Geschmack. Laufbereitschaft, Passqualität, Konzentration, das alles ist nicht Tuchel-like bei England. Wir haben uns das Leben sehr, sehr schwer gemacht, so wie wir gespielt haben. Zu schlampig, zu viele technische Fehler, nicht schnell genug. Wir hatten Glück. Der Mann des Abends ist einmal mehr Jude Bellingham. Erst ein Doppelpack auf dem Platz, dann ein Wirkungstreffer Richtung Trainer nach dem Spiel. Vielleicht weiß er nicht, wie es ist bei diesen Bedingungen gegen Haaland, Ødegaard, Nusa und Sørloth. Gegen die zu spielen ist nicht einfach. Wie recht Bellingham hat, zeigt die erste Halbzeit. England spielt, Norwegen trifft. Schjelderup nach einer guten halben Stunde. Tuchel verzweifelt. Immerhin rettet ihm Bellingham kurz vor der Pause so ein bisschen die Laune. Nach diesem Abstoß soll der Ball angeblich ein Kameraseil in luftiger Höhe berührt und die Flugrichtung damit verändert haben. Aufzuklären ist es nicht. Immerhin, England macht aus viel Ballbesitz nun endlich auch was Zählbares. Bellingham bleibt der Mann für die wichtigen Aktionen. Ståle Solbakken und seine Norweger müssen sich erst in der Verlängerung geschlagen geben, weil erneut Bellingham den einzigen Fehler des starken Keepers Nyland nutzt. Selbst Tuchel entlockt das eine gewisse Begeisterung. Allerdings wartet im Halbfinale mit Titelverteidiger Argentinien eine echte Herausforderung. Die Südamerikaner sind die Standardspezialisten, erziehen so gegen die Schweiz auch das 1:0 durch McAllister. Außenseiter Schweiz hält lange gut mit, Doyle gleicht sogar aus. Doch nach wenigen Minuten Ausgelassenheit folgt der Tiefschlag. Gelb-Rot nach Videobeweis gegen Embolo für eine Schwalbe an der Mittellinie. Argentinien braucht allerdings die Verlängerung, um die Partie zu entscheiden. Alvarez und Lautaro Martinez machen spät die sechste Halbfinalteilnahme perfekt. Die Titelverteidigung führt nun über die unbequemen und uneinigen Engländer. Du gewinnst nicht jedes Spiel, in dem du 1000 Pässe spielst. Manchmal musst du auch dreckig gewinnen, das haben wir gemacht. Gewinnen alleine reicht Thomas Tuchel aber nicht. Jude Bellingham muss sich daran noch gewöhnen.
Tja, gewinnen hätte Alexander Zverev heute im Wimbledon-Finale allemal gereicht. Aber gegen die Nummer 1 der Welt wollte es dann doch nicht so ganz klappen. Zverev verlor gegen Jannik Sinner aus Italien in 4 Sätzen und könnte sich trösten. Die French Open in Paris hat er ja gerade erst für sich entschieden und war nach mehr als 3 Jahrzehnten überhaupt der erste deutsche Mann auf dem Finalrasen von London. Wenn das mit dem Trösten so einfach wäre. Daniel Höhr.
Es ist nicht die Trophäe, die Alexander Zverev sich gewünscht hat. Gegen den Italiener Jannik Sinner reicht es im Finale von Wimbledon nicht.
Jannik,
ich mag dich wirklich nicht mehr. Schon vor dem Spiel habe ich 9-mal in Serie gegen dich verloren. Dabei startete Zverev stark in die Partie. Nichts zu sehen von der Bürde dieser Niederlagenserie gegen Sinner. Immer wieder ist es die Vorhand, mit der Zverev die Nummer 1 der Welt in Bedrängnis bringt. Es ist ein enger und packender Satz auf Messers Schneide, den Zverev nach über einer Stunde für sich entscheidet. Der Blick in die royale Box. So knapp ist dieses Finale und so knapp bleibt es auch im zweiten Durchgang. Nicht immer spektakulär, aber immer hochspannend geht auch dieser Satz in den Tiebreak, den diesmal der Italiener Jannik Sinner souverän gewinnen kann. Sowohl Zverev als auch Sinner spielen bei 29 Grad am körperlichen Limit, manchmal auch darüber hinaus. Doch anders als bei den French Open vor 4 Jahren kann Alexander Zverev nach seinem Sturz das Spiel fortsetzen. Faire Geste von Sinner, der seinem Kontrahenten wieder auf die Beine hilft. Wenig später kann sich der Italiener, obwohl er selber stürzt, das erste Break des Matches erspielen. Zverev hadert nun deutlich sichtbar und verliert kurz danach auch den 3. Satz. Im 4. Durchgang nutzt Jannik Sinner nach 3 Stunden 46 Minuten seinen ersten Matchball für die Titelverteidigung. Zverev verpasst zwar den Sieg, rückt in der Weltrangliste aber dennoch auf Position 2 vor.
Tja, warm in London und die Hitze war ja auch gerade schon Thema bei uns, liebe Claudia. Wie sieht's denn jetzt zum Wochenstart so temperaturtechnisch aus?
Heiß, Jessie. Also Temperaturen bis zu 36, 37 Grad im Südwesten. In der gesamten Südwesthälfte wird es über die 30 Grad gehen. Und dabei hatten wir jetzt in diesem Jahr schon ziemlich viele Tage mit 30 Grad oder mehr. In Schwerin waren es bisher 6 Tage. Im Durchschnitt, also langjähriger Mittel, Klimamittel, sind es zwischen 91 und 2020 durchschnittlich 6 Tage. Die haben wir jetzt schon erreicht. Und verglichen mit dem Mittel 1961 bis 1990, also noch ein bisschen zurück. Da waren das sogar nur 3 Tage. In Rheinfelden 12 Tage, 1991 bis 2020 22 Tage. Wir sind jetzt schon bei 30 Tagen und die nächsten Tage wird es im Westen, Südwesten über 30 Grad geben, zum Teil auch deutlich darüber. Jetzt in der Nacht breiten sich erst einmal Nebelfelder von der Nordsee aus, auch ein paar dichtere Wolken. Ähnliches gilt für Brandenburg und Vorpommern. Auch aus Osten kommen kompaktere Wolken. Gegen morgen früh dann einzelne Schauer und Gewitter, die aus Schleswig-Holstein hereinkommen. Zum Nachmittag wird es die vor allem über der Mitte geben, also südliche Niedersachsen, nördliche Hessen und östliche Hessen. Ansonsten ein paar Schleierwolken. Es bleibt aber überall überwiegend trocken, bis auf die einzelnen Schauer und Gewitter. Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf 22 bis 11 Grad. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von direkt an der Küste 24 bis 28, im Südwesten 37 Grad. Ähnlich heiß die nächsten Tage mit wenigen Schauern und Gewittern über der Mitte, am Dienstag, am Mittwoch im Südosten. Und die Hitze scheint sich wirklich noch bis Ende der Woche zu halten.
Herzlichen Dank, Claudia Kleinert. Dankeschön. Und wir sagen Ihnen Dankeschön zu später Stunde. Hier übernimmt jetzt die Musik, ein Open-Air-Konzert der Berliner Philharmoniker in der Berliner Waldbühne. Ja, und morgen meldet sich Ingo Zamperoni live aus dem Ahrtal zum Jahrestag der Flutkatastrophe. Ihnen einen wunderbaren Start in die neue Woche. Tschüss.